Starten. Ich werde heute und am kommenden Sonntag über den Asa predigen, über den frühen Asa und über den späten Asa. König Asa aus dem Alten Testament, ganz interessante Person, und ich möchte uns auch ermutigen, gerade auch mit dem Titel "Bleib dicht an Gott dran, es lohnt sich". Wir haben oft eine sehr unterschiedliche Beziehung zu Gott. Es gibt Zeiten, wo man näher dran ist und Zeiten, wo man weiter weg ist. Ich vergleiche die Beziehung zu Gott oft mit der Ellipse. Das ist so, wenn die Ellipse der Mittelpunkt ist, außerhalb ist man ein bisschen weiter dran, und wenn es runterkommt, dann ist man wieder näher dran. Und entscheidend ist aber die Frage, wo stehst du heute? Also dass es in Beziehungen unterschiedliche Dichte oder Entfernung gibt, das ist normal, auch in der zwischenmenschlichen Beziehung. Die Frage ist, bleibst du in der Ellipse draußen? Bleibst du weit weg oder möchtest du immer wieder auch dicht an Gott rankommen? Und ich persönlich von meiner Gottesbeziehung kann nur sagen, ich wünsche uns allen, dass wir immer wieder ganz dichte, leidenschaftliche Gottesbeziehung erleben. Und ich bin überzeugt, Gott will das. Immer wieder, dass wir ihn ganz leidenschaftlich lieben und dass wir merken, seine Liebe ist da für uns. Er liebt uns leidenschaftlich und er liebt uns viel mehr, als wir das je tun können. Aber er möchte, dass wir so eine lebendige Beziehung haben. Beziehungen werden schnell formal und so irgendwie oberflächlich. Aber ich glaube, dass es eigentlich letztlich uns nicht erfüllt, wenn wir eine oberflächliche Gottesbeziehung haben. Drum ist der König Asa für mich jemand, gerade jetzt seine erste Lebenszeit, wo wir einfach uns überlegen können, ja, wie hat er die Beziehung zu Gott erlebt und was ist daraus entstanden? Also wir werden jetzt sein Leben ein Stück anschauen, und wie gesagt, am nächsten Sonntag werde ich dann weitergehen mit dem König Asa. Der König Asa ist da oben. Das ist der König Asa, das ist eine Zeitlinie, die ganzen Könige von Juda, und hier sind die ganzen Könige von Israel. Wir befinden uns im Jahr 950, der Asa ungefähr um 900 vor Christus. Der Asa hat einen Vater gehabt, den Abiam, der war am Anfang ganz gut an Gott dran, am Schluss ist er im Grunde wieder Salomo, hat sich zu sehr auf Frauen eingelassen und ist ein Stück weggegangen von Gott. Rehabiam war ein ganz übler Typ, das ist der Sohn vom Salomo. Das Volk ist gekommen und hat gesagt, können wir nicht ein bisschen die Steuern runterfahren, wir schaffen das fast nicht. Und er hat nichts Besseres zu tun gehabt und hat gesagt, ihr faulen Säcke, jetzt in meinen Worten, und hat die Steuern erhöht. Das Ganze hat dann natürlich zum riesen Aufstand geführt. Ich möchte nicht weiter erwähnen. Davor kommt der König Salomo und vor dem Salomo der David. Also Asa, der Vater, Opa der Rehabiam, Uropa der Salomo, Ururopa David. Und es ist schon für mich sehr interessant, die Könige anzuschauen und zu schauen, was aus ihrem Leben geworden ist. Weil das Alte Testament ist für uns eigentlich sehr wichtig, dass wir lernen, ob Leben mit Gott gelingt oder nicht und wie Leben mit Gott ausschaut. Wir können da ganz viel vom Alten Testament an den einzelnen Personen lernen. Asas Leidenschaft und Hingabe an Gott und dessen Folgen. Also wenn du dich leidenschaftlich an Gott hingibst, glaube ich, hat das immer Auswirkungen. Das hat da Auswirkungen. Und wir schauen einfach jetzt mal sein Leben an. 2. Chronik, Kapitel 14, ich lese die Verse 1 und 2. Und Asa tat, was gut und recht war in den Augen des Herrn seines Gottes, und er beseitigte die fremden Altäre und die Höhen und zerschlug die Gedenksteine und hieb die Ascherim um. Und Asa tat, was gut und recht war in den Augen des Herrn. Wir reden oft viel über Gott. Und das ist gut. Aber die Frage ist, tust du das, was Gott von dir will? Und Asa tat, was gut und recht war in seinen Augen? Nee, in den Augen des Herrn. Und ich möchte uns fragen oder Aussage machen, suche das, was Gott wichtig ist. Wie läuft es in deinem Leben? Suchst du das, was dir wichtig ist und Gott soll es segnen und du wunderst dich, weil das jetzt so funktioniert? Das ist ja oft so in Beziehungen. Leute fragen mich immer wieder, wie ist das eigentlich in Beziehungen? Darf man vorehelich miteinander zusammenleben, intim sein? Dann sage ich, schau doch mal die Bibel, schau selber rein, weil die wollen immer von mir hören, dass ich sage, ich finde es nicht gut. Dann sagen sie, Anton hat gesagt. In der Friedenskirche ist es so. Das ist alles Quatsch. Schau selber in die Bibel rein. Wenn du wissen willst, ob das okay ist, vorehelich, intim zusammen zu sein, dann sage ich, du wirst es finden. Und wenn du es nicht wissen willst, dann wirst du immer sagen, ja, das ist schwammig, das ist überhaupt nicht schwammig, das ist eindeutig. Dass Gott sagt, die intime Beziehung gehört in die Ehe. Warum hat der Josef überhaupt Probleme gehabt? Jetzt im Neuen Testament, warum hat er Probleme gehabt? Als die Maria schwanger war, wäre doch gar kein Problem, wenn sie hätten zusammen sein können. Also, es gibt viele andere Dinge, aber such das, was Gott wichtig ist. Der Asa tat, was gut und recht war in den Augen des Herrn. Wenn wir das mit anfangen, zu suchen, was Gott denkt, dann werden wir immer oberflächlich bleiben und wir sind versuchbar. Also der Feind kann uns relativ leicht auf ein Nebengleis führen, das ist kein Problem. Also Gottes Furcht, das hat ihn ausgemacht. Er hat keine gute Voraussetzungen gehabt. Wie gesagt, der Vater von ihm ist abgefallen, der Opa ist abgefallen, der Uropa ist abgefallen, der hat keine guten Voraussetzungen gehabt. Die haben alle gut angefangen gehabt. Der Ururopa, der David, das ist jemand gewesen, der an Gott dranblieben ist, bis zum Schluss. Überleg dir, Gott ist nicht jemand, der einfach dir Maßstäbe gibt, dass du irgendwie leben sollst und er zwängt dich in irgendein Leben rein. Wer so über Gott denkt, hat ihn nicht kennengelernt. Meine tiefe Überzeugung ist es, dass Gott das Einzige hat, wo du richtig gut leben kannst, was die Beziehungen angeht. Wenn unsere Gesellschaft das leben würde, die 10 Gebote, dann hätten wir keine Gefängnisse mehr. Wir hätten keinen Terror mehr. Wir hätten keine Ehescheidungen. Wenn wir das wirklich von tiefstem Herzen leben, mit der Hilfe Gottes, nicht von unserer Kraft, wir schaffen das allein nicht, dann bin ich überzeugt. Bist du überzeugt, dass Gott das Gute in dein Leben bringt? Oder nur dich einschränkt? Wenn du denkst, er schränkt dich nur ein, wie gesagt, ich bin überzeugt, du hast Gott nicht in der Tiefe kennengelernt. Das ist ein oberflächliches Wissen über ihn. Oder es ist eine klare Entscheidung, dass du die Werte Gottes nicht willst. Du willst einfach oberflächlich leben, dann steh zu dem. Du willst oberflächlich leben. Also, Gottesfurcht. Natürlich kannst du die Werte Gottes auch leben, einfach nur ein Nebensatz dazu. Du kannst die Werte Gottes leben. Vertrauen, Treue, Ehrlichkeit, auch wenn du Gott nicht folgst. Und wenn du die Werte lebst, auch dann wird es dir besser gehen. Selbst dann wird es dir besser gehen, weil die Werte für sich stehen. Also, das ist bei ihm so deutlich aufgefallen, gleich der erste Satz. Und Asa tat, was gut und recht war in den Augen des Herrn. Und er beseitigte die fremden Altäre und die Höhen und zerschlug die Gedenksteine und hieb die Ascherim um. Das Beispiel vom Markus fand ich spitze, mit dem Waschbecken. Natürlich ist es so, wenn du Gott kennenlernst, wird er schauen, ich möchte schauen, dass Dinge, die bei dir in Ordnung sind, dass sie in Ordnung kommen. Suche das, was Gott wichtig ist. Wenn du sagst, ich will das wissen, was dir wichtig ist, dann werden Dinge kommen, die nicht in Ordnung sind und dann bring sie in Ordnung. Wo du was geklaut hast, wo du gelogen hast und. Das wird kommen, weil das Gewissen, der Heilige Geist, wird die Dinge ansprechen. Und das ist bei ihm sofort passiert. Der war ja umgeben von Götzendienst. Der war umgeben vom Götzendienst. Israel, Juda war voll im Götzendienst drin. Und bei ihm ist irgendwas angesprungen, weil der Heilige Geist in ihm gewirkt hat. Das ist eine Geistsache. Warum sieht unsere Gesellschaft nicht, was eigentlich läuft? Ich war gestern in dem Gottesdienst, war ja beteiligt, Alpha, 30 Jahre, Alpha Regionalverband Unterallgäu, Memmingen Unterallgäu, und wir haben einen Gottesdienst in der Kinderlehrkirche gestern gehabt, Gemeindebrief war es ja drinnen. Und ich muss sagen, warum sieht unsere Gesellschaft nicht mehr, überwiegend, das wird immer mehr, dass das Leben von Anfang an beginnt? Warum? Weil der Geist Gottes fehlt. Der Geist Gottes wird uns alle dahin führen. Man liest Psalm 139 und du merkst, wow, ja klar, Leben von Anfang an. Was sind wir Menschen? Welches Recht haben wir, Leben zu beenden, das im Mutterleib schon da ist? Und drum Alpha ist die Mitarbeiter, die kümmern sich ja wirklich um Mütter und Lebenssituationen. Die wollen ihnen helfen, da geht es nicht um Verurteilung. Und darum finde ich es so gut, dass es Alpha gibt. Mittlerweile werden Abtreibungsärzte geehrt, weil sie so viel Abtreibungen machen. Man muss sich das vorstellen, was unser Gedankengut ist. Da ist keine Gottesfurcht da, auch keine Gotteserkenntnis. Ich werfe es den Menschen zunächst gar nicht vor. Da ist keine Gotteserkenntnis da. Und darum ist es wichtig, der Asa hat gemerkt, der Heilige Geist ist in ihn kommen und plötzlich merkt er, was alles schief läuft. Wenn du noch mehr wissen willst, was schief läuft, vielleicht bei dir und bei anderen, dann bitte den Heiligen Geist, dass er es offenbart. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, der wird uns da überall hineinführen. Als ich gläubig geworden bin, habe ich plötzlich schnell gemerkt, was alles richtig und falsch ist, weil ich es wissen wollte. Und wenn ich es nicht wissen will, dann werde ich es jetzt sehen. Im Vers 3 kommt ein interessantes Bekenntnis von dem König Asa, da heißt es, und er sagte zu Juda, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter suchen und das Gesetz und das Gebot tun sollen. Wow, er hat Gott neu erkannt. Als König sieht er jetzt eine Chance, auch sein Volk zu informieren. Zu informieren, zu sagen, hört mal zu, ich habe Gott erkannt. Und es ist wichtig, dass wir wieder zurückkommen zu ihm. Er hat ein Bekenntnis zu Gott ausgesprochen, er hat Zeugnis gegeben. Liebe Geschwister, liebe Gäste, es ist nach wie vor ganz wichtig, dass wir Jesus verkünden. Das Einzige, wo ich glaube, wo Gesellschaft wirklich verändert werden kann, ist, wenn Bekehrungen stattfinden. Wenn der Heilige Geist kommt, in Menschen kommt. Wenn wir Erkenntnis bekommen und sehen plötzlich, was läuft. Und ich wünsche euch, dass ihr weiter da leidenschaftlich das Evangelium verkündet, auch wenn viele noch nicht zum Glauben gekommen sind. Das ist für mich auch eine wahnsinnige Herausforderung. Ich erzähle ganz viel von Jesus und ganz wenige kommen zum Glauben. Soll ich dann aufhören? Manchmal weiß ich es auch gar nicht, ob sie woanders jetzt zum Glauben kommen sind. Aber ich möchte euch ermutigen, der Asa, das war ihm wichtig, das hat ihn berührt, Gott hat ihn berührt und dann muss das raus, das Evangelium muss raus, dass wir es weiter verkünden, dass wir wissen, das Evangelium ist wirklich das Einzige, was Gesellschaft grundlegend verändern kann. Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Überleg mal, wie ist das bei dir? Ist das schon flau oder fad geworden, dass du sagst, ja gut, hat eh keinen Wert. Das sind auch Ausreden. Natürlich ist es eine Enttäuschung, die dahinter steckt. Aber gib sie Gott ab und geh weiter. Gib sie Gott ab und geh weiter. Dann heißt es im Vers 4, da kam eine Folge. Im Vers 4, und er beseitigte aus allen Städten Judas die Höhen und die Räucheraltäre und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Gott hat Ruhe ringsum geschaffen. Gott hat Ruhe geschaffen. Vorher ständig Kriege und der Asa, der folgt Gott nach und Gott hat äußere Ruhe geschaffen. Das hat Gott geschaffen, das steht ja da drinnen. Ich persönlich glaube, wenn wir mit Gott leben, dass Gott Friede mit dir schaffen will. Er will, dass du Friede mit ihm hast und Friede mit dir selber und Friede auch mit anderen, soweit es an dir liegt. Gott will das, dass wir Frieden auch erleben. Vielleicht auch äußeren Frieden, äußere Ruhe. Ich kenne bei mir Zeiten, die ganz schwierig sind äußerlich, wo Beziehungen oft ganz schwer sind und das ist bedrückend und schwierig. Aber dann gibt es Zeiten wieder, wo Gott, und er hat es auch bei mir immer wieder bewirkt, wo einfach Friede da ist. Wo Friede da ist. Und Gott möchte es immer wieder, dass du auch selber in einen Frieden mit Gott kommst, in einen Frieden mit dir, in einen Frieden mit anderen. Und Gott möchte es, dass du das erlebst. Im Neuen Testament heißt es einmal in der Apostelgeschichte, und sie hatten Frieden, sie hatten Ruhe und bauten sich auf, die Gemeinden. Also sie haben nicht immer nur Verfolgung gehabt. Sie hatten Frieden und bauten sich auf. Das ist jetzt eine ganz wichtige Phase im Grunde. Was machst du, wenn du Frieden hast? Was machst du, wenn du Gott kennengelernt hast, wenn du ihm nachfolgst? Vers 5 heißt es weiter. Genau, das Land hatte Ruhe und es war kein Krieg gegen ihn in jenen Jahren, denn der Herr hatte ihm Ruhe verschafft. Und er sagte zu Juda, lasst uns diese Städte ausbauen und mit Mauern umgeben und Türmen, Toren und Riegeln. Noch liegt das Land frei vor uns, denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht. Wir haben ihn gesucht und er hat uns Ruhe verschafft ringsumher. Und so bauten sie und es gelang ihnen. Ich werde nächsten Sonntag auf diese Phase stärker eingehen. Das ist eine ganz wichtige Phase in der Nachfolge, immer wieder. Bau und Befestigung der Städte. Ich werde sagen, ja, was hat das mit mir zu tun? Das Alte Testament, muss man wissen, das Alte Testament zeigt vieles physisch, äußerlich, was geistlich für uns relevant ist. Wenn er sagt, dass sie das neue Land einnehmen sollen, Kanaan, dann heißt es, dass wir auch geistliches Land einnehmen sollen. Wir sollen weiter wachsen in der Beziehung zu Gott. Wir sollen Land einnehmen. Wir sind nicht diejenigen, die immer die Loser sind oder Verlierer, sondern wir sollen Land einnehmen und wir sollen Siege erleben. Die Zeit der Ruhe ist ganz wichtig, die Zeit des Friedens. Also gerade auch, wir haben zurzeit eine Zeit des Friedens. Wir haben von außen wenig Bedrängnis. Gemeindebau, Gemeindewachstum, Lehre, Jüngerschaft, das sind ganz wichtige Punkte. Wo stehst du momentan? Gott wird sagen, du, das ist, wenn es dir gut geht in der Beziehung zu mir, dann geht es darum, dass du weiter aufgebaut wirst. Das ist nicht nur Hängematte, sondern es ist eine ganz wichtige Zeit, wo du geistlich was aufnimmst, wo geistlich was befestigt werden soll, wo geistlich was aufgebaut werden soll und dann, dass du später in stürmischen Zeiten, dass die Dinge stehen. Die Städte, die Befestigung oder den Schutzwall, den der Asa aufgebaut hat, der war später ganz wichtig. Also vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du sagst, ja, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Überleg mal, was Gott mit dir vorhat. Gerade wo er dich vielleicht geistlich weiterführen will. Wo er dich stärker in Jüngerschaft oder in die Mitarbeiterschaft hineinführen will. Oder die Frage der Taufe, das ist in der Beliebigkeit. Die Frage der Taufe ist ein wichtiger Schritt in der Nachfolge, wo ich mich öffentlich festmache mit Jesus. Also von daher, das sind Dinge, die ganz wichtig sind. Die werden deine Beziehung zu Gott weiter befestigen. Wichtig. Aber wie gesagt, ich werde das nächste Mal noch stärker drauf eingehen. Gelingen. Hat er gesagt gehabt, im Vers, ich habe es ja schon vorgelesen, und so bauten sie und es gelingte ihnen oder gelang ihnen. Gott möchte, dass du in deinem Leben Dinge hast, die gelingen. Als Leiter, als Mutter, in der Ehe, in der Familie, als Leiterin oder Mitarbeiterin oder wo du bist. Gott möchte, das ist Psalm 1. Und alles, was er tut, gelingt ihm. Aber die Dinge, die Gott von dir will, die du vielleicht überhöht irgendwo Ansprüche an dich stellst und hinterher frustriert bist. Ich glaube, wo Gott uns hineingestellt hat, Das ist immer ein Stück größer, als was wir es tun können. Aber mit seiner Hilfe und Kraft und mit der Unterstützung von Geschwistern glaube ich, dass Gott Gelingen schenkt, dass du den Hauskreis leiten kannst, die Zellgruppe leiten kannst, wenn Menschen dich ermutigt haben, die Verantwortung zu übernehmen oder sonst in der Mitarbeit zu sein. Gott will dir Gelingen geben, auch in der Ehe. Ich glaube, nochmal das Haus der Kommunikation. Nehmt es wirklich zu Herzen. Geht es rauf und runter. Draußen habe ich ja noch mal wieder nachgelegt. Könnt ihr gern die Skripte mitnehmen. Das Haus der Kommunikation gelingt nur, wenn du das tust. Mit der Hilfe Gottes. Du kannst keine gute Beziehung aufbauen, wenn du immer wartest, dass der andere kommen soll und der sich verändert. Das wird nicht funktionieren. Ich weiß noch gar nicht, vielleicht bist du auch schon so frustriert und sagst, das ist alles eh egal, da wird sich so nichts mehr bewegen. Das wäre doch total schade. Was Gott da alles hat für in den Beziehungsebenen oder auch für dich an Potenzial, an Leiterpotenzial oder Mitarbeiter oder auch ganz praktisch. Wenn du eine praktische Begabung hast, Gott möchte dir auch da Gelingen schenken. Und das sieht man bei dem Asa, dass Gott da einfach dahinter steht. Ganz praktische Dinge, die gelingen. Und dann, jeder wird das erleben, mehr oder weniger. Die übermenschliche Herausforderung kann immer wieder kommen in dein Leben. Übermenschliche Herausforderungen. Glaub ja nicht, dass Nachfolge nur die Ruhezeit ist. Ich hätte es gern. Du vielleicht auch, oder? Ich hätte es gern. Ich habe mir so am Anfang die Nachfolge so vorgestellt. Ich komme zu Gott, Gott regelt alles, was ich jetzt so gut kann, und dann geht es mir gut. So habe ich mir Nachfolge vorgestellt. Und dann geht es mir einfach gut. Ihr auch, oder? Irgendwann musste ich erkennen, dass es eine Mühe gibt, auch in der Nachfolge. Wie gesagt, ich nehme ja das Wort sehr gern. Und die Mühe kriege ich nicht los. Alltagsmühe, die ganzen Herausforderungen. Und wenn die anderen Menschen alle viel lieber wären als ich, oder halt alle so lieb wären wie ich vielleicht, oder ich lieber wäre und so weiter, wenn alles harmonisch schön wäre, aber es ist es halt nicht. Wir leben in dieser Welt, in einer gefallenen Welt, und es wird nur dann besser, wenn sich viele bekehren. Die übermenschliche Herausforderung. Jeder von euch, vielleicht steckst du gerade in einer drin, wo du nicht weißt, wo dir der Kopf steht. Wo du empfindest, dir schwimmen die Fälle davon. Vielleicht bist du gerade da drin. Der Asa, mit all seiner Gottesfurcht, mit allem, dass er sein Leben bereinigt hat, die Städte aufbaut, Schutzsituationen gemacht hat, und dann kam die übermenschliche Herausforderung. Die totale Überlegenheit des Feindes. Der Asa hat mittlerweile ein Heer von 580.000 gehabt, und dann kamen die Kuschiter mit einem Heer von 1 Million Soldaten und 300 Streitwagen. Bei Asa, wie es ausschaut, hat er keinen einzigen Streitwagen gehabt. Ihr müsst euch das vorstellen. Das Doppelte, die anderen haben das Doppelte. Und dann haben sie nur 300 Streitwagen. Und die Streitwagen sind was ganz Gefährliches. Mit denen prescht man nämlich in die ersten Reihen rein und durchbricht die und entmutigt die Leute. Das ist im Grunde das, was geschehen soll. Und hier heißt es ja, es steht ja drin, ihr könnt es nachlesen, dass das da passiert ist. Und was macht der Asa, der frühe Asa? Was machst du jetzt mit deiner Herausforderung? Suchst du nur irgendwie menschliche, irdische Hilfe in deiner Situation? Oder gehst du zuerst zu Gott? Der Asa war in dieser Situation, das Heer ist schon gegenübergestanden, heißt es weiter. Ihr müsst euch das vorstellen, das geht brutal ab. Ihr habt sicher schon solche Filme gesehen. Und dann stehen die Heere sich gegenüber und dann geht das Schlachtgeschrei los. Und dann wird gehämmert auf die Trommeln und was weiß ich. Und dann jagen die mit ihren Streitwagenladen, jagen vor ihrem eigenen Heer her und sie verkünden, wir zermalmen den Feind und. Und der Asa denkt vielleicht, hu, 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 hu. Wow, wow, wow. Der Asa schätzt die Situation realistisch ein. Er sagt, Asa rief den Herrn an und sagte, Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte. Wie schätzt du deine Situation ein? Vielleicht bist du eigentlich am Nullpunkt, aber dein Stolz lässt es nicht zu, dass du Hilfe von Gott holst. Unser Stolz ist der größte Hinderungsgrund, dass wir von Gott Hilfe wollen. Unser Stolz. Auch wenn wir Christen sind, haben wir einen ganz netten Stolz oft. Solange wir irgendwo kennen oder andere Möglichkeiten nur haben, dann gehen wir nicht zu Gott und zu dem das Gesundbeterchen und was weiß ich, versucht man, ich hoffe, dass ihr das macht, und alles Mögliche, aber bloß nicht zu Gott gehe. Bloß nicht zur Quelle. Er hat es realistisch eingeschätzt. Der Asa, der spätere Asa, ist nicht zu Gott gegangen. Nur, dass ihr wisst, das ist kein Automatismus. Der spätere Asa, der hat Kompromisse gemacht. Nächste Woche. Es war kein Automatismus, dass er zu Gott geht. Wie gesagt, ich glaube, dass der Nullpunkt, dass ich kapituliere, das ist auch für Christen schwierig, weil es unseren Stolz packt. Weil wir oft sehr stolz sind und auch keine Hilfe annehmen wollen. Seelsorge oder Gespräch oder dass wir sagen, wir brauchen Hilfe. Nein, wir wollen ja Bild wahren, dass wir alles selber können. Der Asa rief den Herrn an und er hat es realistisch eingeschätzt. Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte. Er sucht Gott, er glaubt ihm, dass er derjenige ist, der ihm wirklich helfen kann. Denn wir stützen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Wie gesagt, vielleicht bist du in einer Situation, wo du eigentlich kapitulieren müsstest, aber dein Stolz lässt es nicht zu. Du gehst nicht zu Gott oder du gehst nicht auch, wo du es weißt, du solltest zu jemandem gehen, der dir hilft, also in Seelsorge oder Freunde. Ich meine, man muss nicht immer gleich in Seelsorge gehen. Oft sind Freunde dann wichtig. Das ist oft wichtig und die können dir genauso weiterhelfen. Aber du musst es offenbaren. Du musst an den Punkt kommen und sagen, ich brauche Hilfe. Und wie gesagt, der Stolz, unser Stolz ist das, was das fast immer verhindert. Und Gott kann dir nicht helfen, wenn du sie zulässt. Also, er hat es realistisch eingeschätzt und er hat wirklich sich auf Gott verlassen. Und dann heißt es, und Gott greift ein, Verse 11 bis 14. Und dann heißt es einfach, Gott hat das Ganze gewendet. Nicht die Kuschiten sind den Israeliten nachgejagt, sondern die Israeliten den Kuschiten. Völlig. Die Kuschiten waren wahrscheinlich fast irre geworden sein. Plötzlich greift Gott ein und sie, die Jäger, werden zum Gejagten. Wow. Und es ist nicht nur einmal passiert in der Bibel im Alten Testament. Gott hat Möglichkeiten, die wir nicht haben. Gott hat Möglichkeiten, die wir nicht haben. Und dann kommt der Prophet und gibt dem Asa eine Zusage und Juda. Und sagt aber, die Zusage hat eine Bedingung. Wir wollen oft den Rahmen abschöpfen bei Gott, das Gute, die Sahne abschöpfen. Aber wir hören nicht hin, was die Rahmenbedingungen sind. Und der Prophet kommt zu Asa und sagt, höre mich an, Asa und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Das wollen wir oft nicht hören. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Hat der Markus heute auch vorgelesen. Und wenn ihr ihn sucht, Gott ist die Beziehung wichtig. Gott ist die Beziehung zu dir das Allerkostbarste. Ich sag dir nochmal, Gott ist die Beziehung zu dir das Allerkostbarste. Die Beziehung zu dir, die Gemeinschaft mit dir, ist Gott das Allerkostbarste. Und er möchte, dass wir das verstehen. Es geht nicht, irgendwelche Rahmenbedingungen zu erfüllen, sondern es geht darum, mit ihm Gemeinschaft zu haben, die Beziehung zu pflegen. Hört mich an, Asa und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn du Gott suchst, und du kannst ihn ganz stark natürlich in der Bibel finden, dann fang halt wieder an, die Apostelgeschichte zu lesen oder in den Evangelien zu lesen. Oder wie ihr macht es ja heute super, ihr seid alle da. Ich hoffe, dass ihr Gott sucht. Und das hören will, was er für dich hat. Er wird sich von euch finden lassen. Gott ist da. Gott ist nicht weit weg. Er lebt in deinem Herzen, wenn du Gott aufgenommen hast. Er ist näher, als du denkst. Er lebt in dir. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff werden, denn es gibt einen Lohn für euer Tun. Auch im Alten Testament schon ausgesagt. Im Alten Testament, es gibt einen Lohn für euer Tun. Bleibt dran. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff werden. Das ist oft in der Nachfolge eine Gefahr, dass man irgendwie schlaff wird. Gut, vielleicht Entmutigung. Dann ist wieder wichtig, dass ich Ermutigung bekomme. Dass ich sage, ich will weiter mit dir, Herr. Und ich lege dir all die Ermutigungen hin, Herr. Ich gebe sie dir hin. Und ich will sie loskriegen. Ich will sie wegkriegen. Ich will wieder auf dich schauen und nicht auf die Entmutigung. Die wird dich weiter nach unten ziehen. Ich will auf dich schauen und dann geht's nach oben wieder. Wenn du anfängst, wieder zu beten und mit Gott zu reden, zu sagen, was alles bei dir abläuft oder wo du enttäuscht bist, dass du es ihm ausdrückst. Ganze Hingabe bringt ganzen Segen. Das glaube ich nach wie vor. Und wenn du dich so ein bisschen hingibst, brauchst du dich nicht wundern, warum vieles jetzt, was deine Beziehung zu Gott angeht und das, wo Gott Dinge verändern will, das meine ich, was deine Beziehung zu Gott angeht und wo Dinge verändern will, da wird sonst wenig Segen drauf sein. Asas Glaubensmut und Erneuerung des Bundes mit Gott. Dann heißt es weiter, Asa fasste Mut. Und es ist interessant, in ein paar Verse, der hat dreimal sozusagen einen Bogen geschlagen, wo er gemerkt hat, da geht es um Reinigung. Und jetzt geht die Reinigung tiefer. Wie der Markus gesagt hat, zuerst ist die oberflächliche Reinigung im Waschbecken. Und dann geht es darum, dass Gott auch will, dass er tiefer bei uns gehen kann, dass er zu unseren Motiven kommt, warum wir Dinge machen. Und da muss er auch reinigen, was Motive angeht. Muss er auch tiefer gehen, was vielleicht unser Verhalten angeht, unser Denken angeht. Er fasste Mut und er schaffte die Scheusale weg. Also nochmal, geht nochmal Runde. Er schaffte die Scheusale weg aus dem ganzen Land Juda und Benjamin und aus den Städten. Und er erneuerte den Altar Gottes. Das war für ihn eine große Herausforderung, liebe Geschwister, liebe Gäste. Das Volk hat ganz viel Heidnisches schon drin gehabt. Auch für ihn war das nicht der Zuckerlecken. Dass er das angreift, nochmal, dass er die Dinge umhaut, das war kritisch. Er hat nicht nur Wohlwollen damit geerntet, sondern viel Gegenwind gehabt. Aber er wollte weiter, er wollte mit Gott weiter und er schließt einen neuen Bund, heißt es. Und sie traten in den Bund des Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen mit ihrem ganzen Herzen. Und mit ihrer ganzen Seele suchst du Gott noch von ganzem Herzen oder mehr so oberflächlich labidar. Da wirst du viel finden. Das war für sie eine ganz neue Sache. Wir schließen den Bund. Und darum ist mir auch die Taufe immer wieder wichtig, dass ich auch sage, ihr schließt den Bund öffentlich. Das ist nicht labidar. Man schließt, Jesus hat es selber gemacht. Am Bund öffentlich, ich will zu Gott gehören und die anderen sollen es wissen. Mit ganzem Herzen und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme und mit Jauchzen und unter Trompeten und Hörnerschall. Und ganz Juda freute sich über den Schwur, denn sie schworen mit ihrem ganzen Herzen und suchten den Herrn mit ihrem ganzen Willen und er ließ sich von ihnen finden. Da bin ich immer begeistert, wenn ich sowas lese. Ich hoffe, ihr auch. Dass sie sagen, wow, die haben das nicht einfach müssen. Oh, die Armen, die müssen ja was. Die jauchzen, die sagen, wow, das wollen wir. Das ist das, was ich will. Das ist in meinem Herzen. Das ist das, was ich will. Vom ganzen Herzen, mit lauter Stimme und mit Jauchzen und Hörnerschall haben sie den Bund geschlossen und nicht so ein mickriges Ding zu sagen, ja, ich muss halt. Und dann mache ich es halt. Ich glaube, von dem Bund, da hat Gott auch große Begeisterung. Asas radikale Nachfolge und Segen. Nochmal eine Runde der Konsequenz. Das ist jetzt eine ganz kritische Situation, die jetzt kommt. Und auch Macha, die Mutter des Königs Asa, entfernte er aus ihrer Stellung als Gebieterin, weil sie der Aschera ein Schandbild gemacht hatte. Auch seine Mutter hat keine Umkehr vollzogen. Das Schandbild hat sie nicht raustan aus dem Königspalast. Das ist für ihn jetzt ganz schwierig, glaube ich. Das ist für ihn ganz schwierig, die Mutter, seine Mutter, aus ihrer Stellung zu entfernen, weil sie nicht umkehrt und weil sie so für das Volk erirrlicht ist. Und auch für ihn schwierige Versuchungssituation. Das glaube ich, dass das schwierig war. Das ist auch eine Frage. Also, vielleicht stehst du gerade in Beziehungen, wo du merkst, du machst falsche Kompromisse. Du merkst, da lebt jemand in Sünde und du sagst nichts dazu, aber du hättest Verantwortung. Also mir geht es nicht darum, dass wir Christen sind und überall die Finger drauflegen. Dem sage ich was. Du hast dort was zu sagen, wo du auch in Beziehung bist. Und dann muss es auch wirklich in Liebe geschehen. Aber vielleicht sagst du nichts, weil du keinen Unfrieden willst. Gerade im näheren Umkreis deiner Familie. Das ist eine ganz kritische Situation. Du willst keine Unannehmlichkeiten. Das war für ihn, glaube ich, ganz schwierig. Dann heißt es weiter, er hat 20 Jahre Frieden gehabt. Gott hat ihn bestätigt. 20 Jahre Frieden. Und der Herr schaffte ihnen Ruhe ringsumher. Und es war kein Krieg bis zum 35. Jahr der Regierung Asas. Nochmal, ganze Hingabe bringt ganzen Segen. Gott hat gehandelt. Gott will auch bei dir handeln. Auch wenn du merkst, da ist wichtig, dass du da das eine oder andere ansprichst. Ich glaube, dass Gott dir den Mut schenkt. Und wenn du unsicher bist, ob du das tun sollst, dann nimm einen Bruder oder Schwester und sprich vorher mit der Person drüber, ob das gut ist. Aber wenn du weißt, du solltest es tun und du tust es nur nicht, damit du keine Unruhe hast, damit du kein Unfrieden erlebst, dann ist es schwierig. Weil dann gibst du dem anderen auch keine Chance, Dinge zu verändern. Also, ich komme zum Schluss. Fragen und Anregungen. Und das könnt ihr selber durchschauen. Lasst uns aufstehen. Ihr könnt gerne noch sitzen bleiben, dann kann man es besser anschauen, glaube ich. Und ich werde euch dann fragen und bitten, aufzustehen. Und wer da einen Schritt, eine Entscheidung treffen will, das sind unterschiedliche Bereiche, dass ihr das einfach tun könnt. Das Team kann schon nach vorne kommen. Einen Schritt weiter gehen will, ihr wisst, wo das ist. Und wenn ihr das festmachen wollt vor Gott und vor euch selber, dann möchte ich euch bitten, dass ihr die Augen schließt und die das wollen, dass ihr ihre Hand heben. Und ich möchte für euch beten, weil ich glaube, dass die Gebete Kraft bewirken und Veränderung. Halleluja. 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 Jesus. Vater, und ich bete jetzt, dass die ganze Kraft deines Heiligen Geistes über die Einzelnen kommt. Und dass du, Herr, die Entscheidungen in ihrem Herzen befestigst im Willen. Und dass du die Einzelnen erinnerst während der Woche. Und dass du die Einzelnen weiter zum Sieg führst. Herr, du willst so eine tiefe Beziehung zu uns. Du willst, dass wir dir ganz nah sind. Dass wir deinen Frieden erleben. Dass wir deine Hilfe erleben. Dass wir deine Kraft erleben, deine Freude, deine Zuversicht. Und dass sich auch Dinge ändern, Umstände ändern. Und Herr, so bete ich darum, dass du deinen ganzen Segen jetzt ausschüttest. Komm, Geist Gottes, komm du mit deiner ganzen Macht und Herrlichkeit. befestige die Entscheidungen. Und wo jemand nur unsicher ist, Herr, ich bitte dich, dass du die Personen begleitest und dass du sie ermutigst, dir zu vertrauen, alle Entmutigung abzulegen, alle Enttäuschung abzulegen, alle Mittelmäßigkeit abzulegen, alle Gleichgültigkeit abzulegen, wieder frisch zu werden, dich zu suchen und du lässt dich finden. Halleluja. Wir gehen jetzt gleich weiter in den Lobpreis. Amen.